Jubiläum, Jubiläum.
Ihr hört Comic Review Ausgabe 200 mit der Besprechung zur Comicserie Why the Last Man. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review. Diesmal, wir hatten es ja schon ein wenig angeteasert und haben uns damit etwas selbst, sagen wir mal so, naja, dahin gedrängt, dass die 200. Ausgabe von Comic Review tatsächlich auch Why the Last Man ist. Und wir heißt, Hunting Down Comics ist es nicht, aber Helge ist trotzdem mit dabei. Hallo Helge.
Ja, also ich habe ja wirklich nicht dran geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir das hinbekommen, weil das ist ja schon so ein kleines Mammutwerk und irgendwie will man dem Ganzen ja auch gerecht werden, also gefühlt haben wir es ja wirklich, glaube ich, jetzt in jeder Ausgabe der 26 Hunting Down Comics Podcasts irgendwie mal kurz immer erwähnt, so dass es halt zu unseren Lieblingscomics gehört. Und da will man natürlich auch, ja, sagen wir mal, das gebührend besprechen irgendwie, oder? Also das Name-Dropping sozusagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich ein Ende hat, ob wir ab dem nächsten Podcast dann nicht mehr so viel drüber reden.
Mir ist ja aufgefallen, ich hatte ja, also wer ein bisschen zurückgeht zum Gratis-Comic-Tag, und da hatte ich einen kleinen Sonderpodcast gemacht, also für 2016, wer das ein bisschen später hört, und hatte dort ein Comic gefunden, was ich noch nie gehört hatte, die Überlebende, nur im Tipp am Rande, und hatte da auch so dieses Feeling von Why the Last Man. Und insofern gibt es wahrscheinlich immer mal Momente, wo man das hat. Und bei mir war es eher andersrum. Ich hatte so ein bisschen das Problem, für mich war halt immer noch so Why the Last Man, so dieses Comic-Idol. Damit habe ich wieder angefangen. Wenn ich irgendein Comic empfehlen würde, so aus dem Bauch heraus, so All-Time-Favorite, ist es immer das Buch. Und wenn man es dann aber ein paar Jahre lang nicht mehr gelesen hat, überlegt man sich so, wie bei alten Serien oder, weiß wegen mir, alten Kinderfilmen, wo man sagt, ey, das war früher total toll. Und man guckt das halt 10 Jahre später und irgendwie sagt man sich, was du daran gefunden hast, ist dir ein Rätsel.
Ja gut, der Unterschied ist vielleicht, dass wir zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht 10 Jahre alt waren, aber na klar, man kennt sowas immer, hält es sozusagen noch dem Zahn der Zeit oder wie auch immer. Es sind ja auch immer so eine, ja, so ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, also ob das Thema jetzt gerade aktuell ist oder cool ist oder so eine Sachen sind es ja auch oft. Oder dass man einfach, ja, dadurch, dass es jetzt natürlich auch viele gibt, die sich an sowas orientieren, dass man vielleicht sagen muss, die Neueren oder die das nachmachen, sind vielleicht schon besser als das Original oder so. Sowas gibt es ja bei Filmen auch laufend. Aber also ich muss sagen, vielleicht schon mal so viel vorweg, ich bin tatsächlich wieder sehr gefesselt gewesen, gleich ab der ersten Seite sozusagen, wie toll das alles gemacht ist, und mir gefällt es noch richtig, richtig gut. Ja, wie fangen wir da am besten an?
Also, ich wollte gerade sagen, ganz kurz, mir ging es halt auch so, ich hatte auch so dieses Zögerliche, und ich hatte mir ja, das habe ich auch schon bei Hunting Down sicherlich erzählt, irgendwann mal so diese Absolut-Edition gekauft, die so ein bisschen größer ist, und trotzdem habe ich es halt irgendwie herausgezögert, da irgendwie reinzugucken. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, dachte ich mir, meine Fresse, du weißt, wie es ausgeht, du weißt grob, um was es ging, kleine Feinheiten fallen dann wieder neu ein, und trotzdem war ich begeistert und hatte diese gleiche Sogwirkung, die ich damals schon hatte. Ich hatte dann ja, ich sage es mal, innerhalb von 14 Tagen, damals hatte ich noch keine Kinder, noch ein bisschen mehr Zeit.
Noch viel Geld, dachte ich.
Das auch.
Weil wir haben ja gerade mal ausgerechnet, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel diese Absolute Edition gekostet hat, aber selbst wenn man, also zum Beispiel, ich habe die deutschen Bücher gekauft, das sind 10 Stück, jeweils zwischen 14 und 20 Euro so, oder 15 und 20 so ungefähr, und dann kommt man ja schon auf locker 150 Euro, also vielleicht lohnt sich das trotzdem, diese Absolute Edition sozusagen zu kaufen, für alle, die es noch nicht haben.
Ganz ehrlich, nicht wirklich. Also erstens ist die auf Englisch, die ist groß. Ich weiß zwar nicht, ob groß im Sinne bei dem Artwork, kommen wir vielleicht später nochmal dazu, wirklich so sinnvoll ist. Es ist einfach so, ich hätte es ganz gerne so an die 90 Euro. Mhm. Hat aber auch nur die ersten 5 Trade Paperbacks drin, also die ersten 20.
Ach so.
Die ersten 20 Ausgaben. Gut, ja? Naja, absolut. Und dann kommen noch zwei weitere davon. Also insofern hat man da auch nicht alles. Ne? Also das sei mal relativ.
Absolut heißt für mich genau. Absolut heißt doch eigentlich alles. Also irgendwie so.
Naja, aber das wären dann das jetzt. Der erste Band hat ja schon, warte mal, ich guck mal ganz kurz, der hat ja schon 512 Seiten. Ich meine.
Oh. Macht Sinn, ja.
Ist dann ein Buch mit 1500 Seiten, wenn man das hochrechnet auf alles. Immerhin gab es da ja, was hatten wir gerade gesagt, wie viele Ausgaben? 60 Ausgaben insgesamt von Why the Last Man. Insgesamt gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Paperbacks. Genau. Also Trade Paperbacks, es ist eine Menge. Und ich habe die auch noch im Trade Paperback nochmal da. Wir haben gerade festgestellt, du hast sie damals auf Deutsch gelesen. Ich habe sie noch schön fein säuberlich auf Englisch dastehen. Aber ja, fangen wir einfach vielleicht mal insofern an, für alle die Why the Last Man noch nicht kennen sollten, also für die, die es kennen, der Aufruf, nehmt es euch nochmal zur Hand, lest es nochmal, es ist noch genauso faszinierend wie früher, die das nicht kennen und die vielleicht, dann können wir das vielleicht ein bisschen vorweggreifen, so ein bisschen sagen, okay, das Artwork ist jetzt nicht so der Brüller, muss ich auch sagen, beim zweiten Mal lesen, beim ersten Mal ist es mir gar nicht so aufgefallen, beim zweiten Mal lesen jetzt, wenn man das jetzt so in Relation zu dem jetzigen sieht, sind es halt sehr flache Farben, wenig Details, große Details, dann auch so große Konturen. Jetzt nicht so der Brüller, oder? Du als Comic-Artist, Künstler, Illustrator?
Ja, also wir können auch, ich wollte eigentlich erst beim Schluss nochmal darauf zu sprechen kommen, aber wir haben ja da intern sozusagen immer so ein bisschen, ja, wie bewertet man jetzt einen Comic? Und ich bin ja immer der Meinung, dass man Geschichte oder dass man auch das Gesamtwerk trotzdem sozusagen ein perfektes Comic haben kann, ohne perfekte Zeichnung. Und hier ist es meiner Meinung nach ganz, ganz klar der Fall. Also die Zeichnungen halten da lange nicht mit dem, was da inhaltlich geboten wird. Und trotzdem ist es halt ein wahnsinnig cooles Werk. Aber wir können ja vielleicht später noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Wie du schon meinst, es ist eher simpel. Die Zeichnerin, die Originalzeichnerin, Pia Guerra oder so ähnlich wird es wahrscheinlich ausgesprochen, die wechselt auch, soweit ich mich erinnere, ein, zwei Mal. Also es gibt ein paar Hefte, die von jemand anders gezeichnet sind, aber jetzt nicht mit so merklichen Unterschieden. Was mich ja damals so ein bisschen auch fasziniert, sage ich mal, hatte, waren halt die Coverzeichnungen, weil die wirklich sehr, sehr cool sind und von jemand anders gemacht halt. Wo steht's? Hat die es gemacht? J.G. Jones heißt der Typ anscheinend, der die Cover da immer malt.
Die sind genial. Ich meine, wenn genau. Irgendeiner da draußen das weiß, wo man das als Poster herbekommt. Ich hatte immer mal so in meinem Kopf mir vorgestellt, wirklich alle Cover entweder einzuscannen oder halt in einer hohen Auflösung mir irgendwo zu besorgen und dann quasi mir selbst ein Poster zu machen mit allen Covern, weil da ist jedes einzelne so ausdrucksstark, jedes einzelne Gemälde, was mir so gut gefällt, dass auch noch nach all den Jahren, also wenn man das Innere jetzt mal dahinstellt, ich habe sie nur angekündigt, beziehungsweise nochmal aufgegriffen mit diesem Artwork, weil es ist ja manchmal, also mir geht es so, du nimmst einen Comic in die Hand, jemand empfiehlt das, blätterst kurz durch und sagst dir so, ach weißt du, das Artwork gefällt mir nicht so, nehme ich lieber das andere, was noch ein bisschen polierter aussieht, was irgendwie schöner aussieht und deswegen muss man das vielleicht vorher erwähnen, das Artwork per se ist jetzt nicht so das, wo du sagst, das haut dich einfach weg. Die Cover, die sind alle grandios, da gibt es nicht eines, das mir nicht gefällt.
Also es gibt ein, zwei, die stechen so ein bisschen raus, aber was auch irgendwie cool ist, also wo er wirklich so ein bisschen anderen Stil probiert. Ich glaube, das ist das vorletzte Heft oder was auch immer, wo es dann auf einmal so ein bisschen aussieht, sage ich mal, wie so eine russische Propaganda-Grafik eher oder so in der Art, also eher so flachere Farben eher. Aber die anderen sind wirklich richtig toll. Wir werden da bestimmt auch nochmal was verlinken irgendwie. Ganz kurz nochmal zu dieser Geschichte mit den Zeichnungen. Also bevor wir ja dann wirklich auch mal erzählen, worum es geht für alle, die es noch nicht wissen. Also Why the Last Man, deswegen ist es für mich auch so ein besonderes Comic. Also ich habe halt eigentlich die ganze Zeit über Comics hier und da mal gelesen und war aber immer derjenige, der so ein Käufer, also als selber als Zeichner und so, immer geguckt hat, okay, sind das coole Zeichnungen. Und das war eigentlich eins der ersten Comics, wo ich mal in so einem Blog mal gelesen hatte. Das war, glaube ich, bei IGN, bei dieser amerikanischen Seite, so die besten Comics aller Zeiten oder sowas in der Art oder jedenfalls irgendwelche Tipps für das Jahr oder was auch immer das war. Jedenfalls stand es ziemlich weit oben und ich habe es dann einfach, ja, ich fand das, da war nur das Cover abgebildet und ich dachte, ah, sieht ja super aus. Und dann bin ich in den Comicladen und dachte halt auch so, naja, habe es aber einfach gekauft und das ist halt eins der ersten Comics, was ich wirklich mal gekauft habe, um so eine Story richtig zu genießen. Und das war dadurch für mich auch nochmal so ein ganz neuer, also so ein neuer Blick auf Comics, weil meine Meinung ist ja immer, dass eigentlich so ein Zeichner halt ganz oft, wenn er alleine arbeitet, also es gibt ja halt viele so eine Comics, wo dann die Zeichnungen super sind und dann der Zeichner sich sozusagen die Story selber ausdenkt, aber der dann halt die Story sich so ausdenkt, damit er das zeichnen kann, was er eigentlich zeichnen will und halt so eine Sachen wie Dialoge und so dann gerne mal so weglässt oder beziehungsweise, ja keine Ahnung, jetzt hat er halt Bock auf ein Raumschiff, dann ist auf der nächsten Seite halt ein Raumschiff, auch wenn es irgendwie gar keinen Sinn macht vielleicht und übernächste Seite sind Dinosaurier oder so. Und das ist halt wirklich einfach, wo der Autor, das ist ja Brian K. Vaughan, wir haben, glaube ich, den Namen jetzt noch gar nicht gesagt, ist ja auch einer unserer Lieblingsautoren, glaube ich, was Comic-mäßig so uns betrifft, ne? Und das ist halt einfach ein wahnsinnig krasser Autor und der hat die Story einfach so gut geschrieben und die Zeichnungen sind sozusagen, die illustrieren einfach nur diese wahnsinnig gute Geschichte.
Mm, das stimmt. Und das Interessante ist, in meiner Absolut-Edition ist hinten auch so ein Original-Skript dabei und da sieht man auch, da geht es um dieses erste Heft, wie ja enthusiastisch Brian K. Vaughan an die Sache rangeht und er der Zeichnerin in dem Fall halt auch den Raum lässt, zu sagen, pass auf, ich stelle mir das vor, ich beschreibe das sehr cineastisch, aber ich werde das zurückfahren und gucken, wie du das umsetzt und dir entsprechend diese Hinweise dann geben und du gibst einfach dann vor, wie es gemacht werden soll. Ja. Interessant ist dann, wenn man sich das Skript anguckt, ich hatte mir das dann nochmal eingehender angeschaut und du siehst halt gewisse Diskrepanzen. Also es gibt halt irgendwo einen Hinweis, wo er sagt, ja, jetzt nimmt der Protagonist die Hand von ihr und hält sie zurück und sagt, hier, pass auf, du musst jetzt nichts weiter machen. Und dann wird das zeichnerisch aber anders umgesetzt. Also dann nimmt eben nicht die Hand und lässt das zurück. Aber trotzdem stimmt dieser Flow irgendwie und man fragt sich halt immer, ja, der Autor, der sieht halt vor seinem geistigen Auge etwas und die Frage ist halt, wie sieht der Leser das nachher? Also wie die Umsetzung ist. Und das finde ich, muss ich sagen, ist bei Why the Last Man am Anfang, man kennt die späteren Skripte ja nicht, also schon sehr cineastisch ausgearbeitet, auch so die Panel-Aufteilung, da hat er wirklich ganz klare Vorstellungen. So, aber vielleicht jetzt erstmal ganz genug zu unserer euphorischen Vorbesprechung. Warum geht es? Worum geht es eigentlich?
Why the Last Man? Ich kann, gut.
Ja, mache ich ganz kurz und dann kannst du noch ein bisschen einsteigen. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten, weil es ist natürlich, obwohl man könnte viel verraten, ich sehe es ja jetzt, wie gesagt, ich lese es jetzt zum zweiten Mal oder dritten Mal, ich weiß es gar nicht. Zweiten Mal mindestens. Und es hat diese gleiche Faszination. Ich weiß, wie es ausgeht. Ich weiß so grob, was zwischendrin ist. Und trotzdem überrascht mich dieses Comic auch immer wieder. Und man entdeckt Kleinigkeiten, die man beim ersten Lesen vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Auch so in der Denkweise, was Brian K. Vaughan sich dabei gedacht hat. Denn auf den Punkt gebracht, alle Menschen, also alle Männer auf der Erde sind plötzlich tot. Also sind ausgestorben, sind von einer Seuche, einem Virus, einer Plage befallen. Das wird gar nicht so, also am Anfang zumindest thematisiert, was jetzt der Grund dafür ist. Es bleiben nur die Frauen zurück. Das betrifft
genau,
aber
noch
nicht.
Noch ein bisschen krasser, es ist nicht nur Männer, sondern alles mit Y-Chromosomen sozusagen, genau. Also alle Wesen.
Und ich würde sagen, also nicht nur Männer, sondern alle Tiere, also jeglicher jeglicher Gattung ist plötzlich ausgestorben, bis einzige kleine Ausnahme einem, ist das ein Kapuzinermönchsaffe, glaube ich? Ja?
Kapuzineräffchen.
Genau. Und einem einzigen Mann, der am Anfang so ein bisschen wie so ein Tagenichts daherkommt, Jorik. Interessanterweise hat der noch eine Schwester, die Hero heißt, das wird glaube ich auch in dem ersten Trade Paperback gleich thematisiert. Der Vater hatte wohl so einen leicht makaberen Humor und hat die nach so ja, Figuren aus dem Theater oder dieser Grundidee des Theaters mit genannt und Jorik ist halt, wer sich erinnert an seinen Literatur, was ist denn das, irgendwann nicht Leistungskurs, glaube ich, Hamlet liest jeder, also der wohl hier der Hamlet am Grabe steht und diesen Schädel da in der Hand hält und Jorik ist quasi dann sein bester Freund gewesen und das ist halt dieser Schädel Jorik und daher kommt dieser Name auch und das spricht er auch so an. So, alle sind wie gesagt ausgestorben, die Frauen übernehmen das Zepter, mehr oder weniger engagiert, auch der Kongress, das spielt alles in Amerika, wird jetzt plötzlich von Frauen regiert, die Präsidentin rückt, also am Anfang ist es glaube ich so eine, unter ferner Liefen, also so der Hierarchie nach unten, für Landwirtschaftsministerin, sag ich jetzt mal auf Deutsch.
Oder Familienministerin oder
Familien,
sowas, ne?
Also ganz, ganz weit hinten, bis dann irgendwann nochmal eine kommt, die weiter oben ist, die aber da eigentlich gar nicht rein wollte, aber das spielt gar keine Rolle. Jedenfalls versucht man diese ganzen Strukturen am Leben zu erhalten. Bis die Mutter ist auch die eine, die halt diese Übergangspräsidentin ist von Jorik, ist die Mutter. Bis sie merkt, okay, da gibt's noch einen Mann. Und bis dahin merkt man aber, dass selbst wenn man noch Männer irgendwie findet, also man findet keine, man findet plus so Transsexuelle, heißt das so, oder so Umoperierte, die halt einen Penis haben irgendwie und als Mann gerieren sich. Selbst die werden dann von anderen Frauen, da gibt es also eine Gruppe, die heißt die Amazonen, werden irgendwie umgebracht und ausgelöscht. Also man ist auf dem Trip, dass man die ganze männliche Rasse komplett auslöschen will und hat so im Hintergrund, ja, die Rasse als solches will man am Leben erhalten, indem man sie alles klont und irgendwie mit Gentechnik da irgendwie da vorankommt. Weil ansonsten wäre halt innerhalb einer Generation auch alles hinüber, weil eine Fortpflanzung halt nicht stattfinden kann. Also die Amazonen sind auch so weit, die vernichten sämtliches Sperma, was in irgendwelchen Spermabanken noch ist. Also es ist sehr, wie sagt man so, gewalttätig irgendwie. Was ein bisschen vielleicht, wenn man so reflektiert betrachtet, so ein kleiner Bruch ist. Also ob das wirklich so wäre, ob man dann wirklich so radikal vorgeht, weiß ich nicht. Aber der Lichtpunkt ist dann eben dieser letzte Mann auf Erden, daher auch dieser letzte Mann auf Erden, eben der Titel des Comics. Und dann geht die Reise los. Und wir haben verschiedene Charaktere. Wir haben einen sehr interessanten Agent.
Kann ich nochmal ganz kurz einspringen? Wenn wir jetzt gerade bei den Amazonen waren, da wollte ich nochmal dazu sagen, also die Amazonen, das sind einfach so, wie soll ich sagen, so eine Gruppierung von, ich würde es jetzt so eine Hardcore-Feministin nennen irgendwie, die wahrscheinlich im Leben davor auch schon irgendwie was gegen Männer hatten, so mehr oder weniger, und die da auch so ein bisschen so den Wink Gottes sehen, dass das weibliche Geschlecht halt das starke und das einzig wahre Geschlecht ist und dadurch auch die Samenbanken zerstören. Also das Coole ist wirklich, das merkt man schon an so einen Kleinigkeiten oder so, dass in dem Werk, sag ich jetzt mal, oder in den Comics hier, wird halt ganz gut auch dargestellt, gesellschaftlich und auch politisch und so, was so eine, also was würde wirklich passieren, so was gäbe es wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass alle Frauen sozusagen so denken wie diese Amazonen, aber es gibt dann einfach Gruppierungen, starke Gruppierungen, die unterschiedliche Interessen auch haben und so. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut gemacht, aber genau, du wolltest noch ein bisschen weiter erzählen.
Und was mir halt früher auch nie aufgefallen ist, um den Faden von dir aufzugreifen, wie politisch Brian K. Vaughan in diesem Buch eigentlich ist. Also nicht so aufdringlich, wie gesagt, beim ersten Lesen, damals vor, ich sage jetzt mal 10 Jahren, die Serie lief ja immerhin schon, was hatte ich gesagt, 2002 bis 2008, ist also nicht ganz 10 Jahre her, aber es ist schon ein ganzes Weilchen her und nicht alle Comics halten da wirklich mit. Und wenn man das jetzt nochmal liest, also wie er auch so in den ersten Heften klarstellt, welche Dominanz diese Männer hatten. Also wie gesagt, der Präsident ist ein Mann, die ganzen Kongressmänner sind irgendwie größtenteils Männer, da ist ein Bruchteil an Frauen. Dann wollen die Frauen der Ehemänner, die wollen die Position dieser Senatoren wieder einnehmen, wobei er dann auch sagt, dass das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Sowas gab es schon mal. Also die mussten zwar sich dann auch in dem ordentlichen Wahlgang, stellen. Dann gibt es diesen kurz angedeuteten, diesen Agenten da, Agent, wie sagt man eigentlich, 355 oder 355, der
355 diesen, halt,
genau. Und diesem Culpering angehörig ist, da was auch wiederum so eine Art, also das ist eine ganz, also das ist auch historisch eine Sache. Ein Geheimbund, der, ich glaube, von George Washington, Abraham, also jedenfalls einer der Gründungsväter halt mitgegründet worden ist, der ganz offen agiert und trotzdem irgendwie so den Touch des geheim Unbekannten hat. Also selbst spätere Präsidenten sind dort Mitglied gewesen. Also das ist so eine Mischung aus, uns gibt es, aber ihr wisst nicht, was wir machen. Und das nimmt Brian K. Vaughan halt mit auf und an ganz vielen Stellen oder eben auch dann relativ früh die Emanzipation der Frau wird thematisiert oder damit angedeutet. Dann.
Ja, also vielleicht kann ich auch nochmal ganz kurz, die Geschichte, wie sie halt beginnt jetzt auch im Comic, ist halt einfach super clever dargestellt, weil wir haben ja gesagt, eigentlich geht es um diese Katastrophe, alle Männer werden ausgelöscht, aber die Geschichte beginnt halt kurz vorher und es ist halt super klug gemacht, denn man, also ganz kurz werden unsere weiblichen Hauptcharaktere so ein bisschen in ihren ich sag mal ursprünglichen oder in ihren Berufen gezeigt, bevor es zur Katastrophe kam, und das ist halt, du hast ja gerade schon angedeutet, die Mutter von Yorick, die war halt, vielleicht war sie auch Familienministerin, also jedenfalls war sie irgendwie auch im politischen Amt, aber da gibt es dann diese eine Szene, also alles nur ganz kurz abgehakt und man weiß auch schon, es kommt zur Katastrophe und springt dann sozusagen so ein bisschen zurück, also ganz, wirklich sehr clever gemacht, sehr serienmäßig auch, also wie diese modernen amerikanischen Serien, sieht man sie halt in so einem Gespräch dann mit so einem Kollegen und da geht es halt über Gesetzesänderung eigentlich beim Abtreibungsparagrafen und er lässt sie halt spüren, dass er ihre Karriere jederzeit beenden kann, wenn er Bock hat und wenn sie halt nicht seiner Linie dort folgt, und da wird halt so ganz clever meiner Meinung nach gezeigt, das ist a man's world sozusagen, also die Männer haben im Endeffekt doch wieder alles zu sagen, ne? Und dann,
also sinngemäß, du hattest Glück, beim ersten Mal gewählt zu werden, ein zweites Mal wird dir das nicht gelingen, weil wenn du da nicht eben für uns stimmst.
Genau, und man merkt halt einfach, okay, die Frauen haben halt in diesen Positionen nichts zu sagen, was du halt auch meintest mit diesen so emanzipatorischen Gedanken oder auch so ein bisschen dieses wie auch immer, jedenfalls, dass dieser Alltagssexismus vielleicht auch so ein bisschen. Und dann, als alle Männer sterben, wie gesagt, dann wird sie auf einmal zur Vizepräsidentin. Und weil halt einfach so wenige Frauen in hohen Positionen in der Politik sind, ne? Und dann gibt es zum Beispiel auch ganz clever auch vor der Katastrophe eine weibliche Soldatin in der Westbank. Da gibt es ja halt viele weibliche Soldaten. Damals schon, 2002 schon, das ist ja jetzt in Deutschland, gibt es das ja jetzt auch. Zu der Zeit war es, glaube ich, noch, gab es, glaube ich, noch gar keine weiblichen Soldaten. Bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber jedenfalls ist dann so ein Kamerateam und diese Soldatin ist eigentlich für den Schutz des Kamerateams zuständig. Aber dieses Kamerateam nimmt die halt gar nicht so richtig richtig ernst und die nennen sie dann auch Schätzchen und so, obwohl sie halt ohne die vielleicht auch auffliegen würden. Ne? Und dann gibt es noch eine andere Frau, die sich gegen so Ehrenmorde in Jordanien zum Beispiel einsetzt. Also es sind alles Szenen, die so den Alltagssexismus so ein bisschen zeigen. Frauen sind gesellschaftlich halt immer noch niedriger gestellt und in gewissen Positionen einfach nicht üblich. Und im Grunde ist es auch heute noch so, aber dann halt der coole Kniff vom Comic so, auf einmal gibt es keine Männer mehr, so zack. Und dann erinnert sich halt komplett diese Struktur und diese, die Welt so.
Und er sagt das auch dem Comic nachher. Also es geht dann um diese, also du hast am Anfang, wie du schon sagtest, so relativ viele schnelle Wechsel von Schauplätzen, also um erstmal sämtliche Charaktere einzuführen und diese Israelin, die in der Armee da, dieser Colonel dort ist, die sagt halt auch, pass auf, bei uns ist das gang und gäbe. Ich kenne das auch von Freunden, da muss halt jeder, auch die Frauen halt sind halt so, es gibt so eine, wie heißt das bei uns früher, Wehrpflicht auch für Frauen. Mhm. Da ist das komplett normal und dann zählt sie halt auf, dass es nur in Anführungszeichen eine Handvoll Länder gibt, wo halt auch so eine Frau ihre Rolle in der Armee spielen kann, also zum damaligen Zeitpunkt. Wie gesagt, das hat sich nur geändert und das sind halt ganz, ganz wenige Länder, wo die überhaupt eine Rolle spielen können. Und was ich auch clever finde, sind dann auch von Brian K. Vaughan so diese Namensgebung der einzelnen Figuren.
Total.
Die irgendwie manchmal in einer anderen Sprache halt. Dr. Mann. Also diejenige, das ist dann die Ärztin, die für das Klonen zuständig ist. Und da es ja keinen Mann mehr gibt, spielt sie quasi nicht nur die Rolle Gottes, sondern halt auch die Rolle des Mannes irgendwie. Also sie ist halt in der Lage, die Leute zu befruchten oder eben zu klonen. Und wobei sie auch eine Rolle spielt ganz am Anfang. Sie hat sich quasi selbst befruchtet das wird irgendwie erklärt, mit dem Sperma des Bruders, der irgendwie gestorben war oder irgendwas gab es da. Und sie wollte halt nochmal da irgendwie der Familie helfen oder nochmal ein Kind zeugen. Und ich glaube, soweit kann man sagen, dass das ist dann auch so, also für sie gefühlt der Auslöser dieser ganzen Katastrophe, obwohl das nicht der Auslöser per se ist, aber sie geht davon aus, dass das der Auslöser ist. Und ich glaube, ich habe dann auch so überlegt, beim Lesen so ein bisschen mehr geguckt, was ist dieser große Reiz dieser Serie für mich damals und heute immer noch? Mhm. Und das ist einfach die Tatsache, dass Brian K. Vaughan es irgendwie schafft, die Handlung auch voranzutreiben. Wo man heute, sagen wir mal, einen Handlungsschauplatz nimmt und dann sich vielleicht auch ein bisschen Zeit lässt, die Charaktere zu entwickeln, irgendwie dann das erklärt und das erklärt, springt er hier relativ schnell erstens auch durch die Zeit. Also wir haben dann innerhalb dieser Ausgaben, da vergehen halt mal irgendwie, ich sage es mal, 14 Tage und okay, Yorick ist dann schon unterwegs. Und er läuft mit so einem Regenmantel und einer Gasmaske rum, um nicht erkannt zu werden. Wobei ich mich ganz am Anfang auch gefragt habe, warum er das überhaupt am Anfang macht. Also warum er sich entscheidet dafür, eben in inkognito durch die Gegend zu gehen. Weil das Erste, was man ja wahrscheinlich machen würde als Mann, wenn man der Einzige ist, wäre erstmal nicht es mit den Frauen anzubandeln, aber rauszurennen und zu gucken, ob es noch andere Männer irgendwo gibt. Weil so, das ist, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, über die man einfach hinwegsieht, die man beim Lesen wahrscheinlich auch, wenn man es so einmal drin ist, gar nicht so mitbekommt, die man nur, wo man sich fragt, warum gibt es diese Sprünge. Teilweise wird manche Sachen auch später nochmal erklärt, aber ich glaube, das ist dieses hohe Tempo, das Brian K. Vaughan vorkommt. Nicht umsonst ist er ja später nachher auch Drehbuchschreiber geworden. Also er hat es halt drauf, Geschichten zu timen, an unterschiedlichen Plätzen, sie wieder zu verflechten, zusammenzuführen. Und man hat auch gerade bei dem ersten Buch, ich bin mir fast sicher, dass sie sich noch nicht ganz im Klaren waren, wie viele Folgen das werden, denn sie, ohne jetzt zu spoilern, treffen dann auf diese diese im Labor arbeitende, Dr. Allison Mann, treffen sie nachher auf und,
genau, das ist der Dr. Mann,
und
genau.
Dann gibt es da wieder so einen Scheideweg in eine neue Richtung und das ist dann wiederum künstlerisch, auch wenn wir jetzt, sagen wir mal, Pia Guerra vielleicht nicht, die hat auch diverse Auszeichnungen bekommen, also es ist keine schlechte Zeichnerin, also Eisner Awards waren, glaube ich, dabei und noch ein paar andere, aber die zeichnet dann von oben unsere drei Protagonisten, also Jorek, dann diesen Agent 355 und diese Dr. Allison Mann und die stehen dann so quasi am Scheideweg ihrer Überlegung. Man sieht eine, ich sage es mal, in New Yorker Straßenlandschaft, obwohl es nicht New York ist, und diese Weggabelung entspricht wieder diesem Y im Sinne von Y-Chromosom und man muss sich in dem Moment entscheiden, wo man hingeht. Also visuell ist das schon vielleicht nicht das opulenteste, aber ausgefeilt und durchdacht ist es auf jeden Fall und ich glaube, deswegen macht das auch so viel Spaß und dann hat man von Hause aus schon auch dann dieses Gefühl, man fragt sich halt auf der einen Seite immer, warum wollen die Amazonen jetzt so diese radikalen Feministinnen da auch wirklich so den letzten Mann umbringen. Warum will man unbedingt diese alten Strukturen von damals, die die Männer geschaffen haben, am Leben erhalten. Wie geht die Welt weiter? Ich meine, es gibt ja auch eine ganz große Szene, wo sie an so einem Obelisken aller Männer gedenken, die da irgendwie mal gestorben sind, wo sie alle möglichen Sänger und aufzählen. Was eigentlich, man denkt so, nach einer Weile müsste man ja darüber wegkommen, aber na, es ist halt irgendwie sehr verhaftet und baut sich damit auf. Und auch dann dieses, ja, diese Rolle, also Yorick per se, also so ein einzelner Mann, so ein bisschen, das ist so, ja, der, was ist er? Entfesselungskünstler, so ein bisschen, ich sag, Magier, eigentlich so ein Tunichgut, der.
Ja, diesen, so Hobby, ne?
Ja, diesen Affen auch nur hat, weil er halt irgendwie so seinem Leben so einen Hauch von Sinn geben will, weil er sagt, okay, die Mutter hat gesagt, nun mach mal irgendwas Vernünftiges. Und deswegen hat er diesen Affen dann bekommen, der wiederum aber auch so dieses Kindchenschema hat, der auf der einen Seite rotzfrech ist, aber halt irgendwie, naja, so dieser Kapuzineraffen, die sehen halt irgendwie süß aus. Und der spielt auch immer eine wichtige Rolle irgendwie, weil er immer irgendwelchen Mist macht und hat auch einen interessanten Namen, Ampersand, also dieses kaufmännische Unzeichen. Also was auch wieder irgendwie, wenn man es so betrachtet, ne, auch ein ganz offener Hinweis auf diese gesamte Geschichte halt irgendwie ist. Also es sind ganz viele Sachen, die man beim ersten Lesen nicht so mitbekommt, die man so nach und nach beim zweiten, beim dritten Lesen mitkommt. Und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, das, na, sagen wir so, alle 2 Jahre immer mal zu lesen. Ich finde das einfach eine gelungene Geschichte. Und wie gesagt, wir haben ja beide das Gefühl gehabt. Ich hatte so ein bisschen das Reservierte, sagen, berühren wir mal lieber nicht die Heiligtümer.
Den Heiligen Gral.
Ja, so ungefähr. Aber ich saß dann da, dachte mir, meine Fresse, der schafft es immer noch wieder, wenn es auch bei mir am Anfang so ein kleines, also das erste Heft, das ist wirklich das erste Heft, nicht das erste Trade Paperback, brauchte ich so ein bisschen, aber als ich dann am ersten Heft zu Ende war, dachte ich mir, du willst weiterlesen. Also es ist immer noch so diese gleiche Magie. Er macht jedes Mal so einen Cliffhanger, der mal mehr, mal weniger gewaltig ist, aber dieses, man will wissen, wie es weitergeht, diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, die da auftauchen, diese ganzen unterschiedlichen auch Länder, also ich meine, was haben wir noch drin? Wir haben Australien in gewisser Weise mit
Japan.
Dabei. Japan, der reist
Frankreich.
Ja dann, also Frankreich ganz am Ende, also glaube ich.
USA natürlich, ganz krass.
Dann ganz unterschiedliche Themen. Ich
Australien
meine,
auch.
Wir haben ja schon mal angekündigt, also ganz am Anfang angedeutet, dass diese Cover auch so gewaltig sind. Ich meine, es gibt nachher eines, das ist einer mit meiner Lieblingscover, wo die nachher so eine Theateraufführung machen, wo das Cover quasi so ein Playbill, Programmheftchen ist. Also in Amerika, wenn du in diese größeren Theater gehst, sehen diese Theaterheftchen, wie heißen die auf Deutsch? Die heißen Theaterheftchen, oder? Diese Broschüren?
Ja, Programmhefte.
So? Programmhefte, genau. Die heißen bei denen halt Playbills und die sehen immer ähnlich aus. Also die haben immer oben so einen relativ großen Balken, unten dann so der Protagonisten. Ist gut gemacht. In diesem Buch nachher, um mal grob zur Handlung, hat man halt ganz viele Facetten. Also man hat Liebe, man hat Verrat, man hat Sex, man hat Leidenschaft, man hat Abenteuer, man hat eben diesen japanischen, wie sagen wir, Harakiri.
Ja, so ein bisschen Samurai-mäßig.
Samurai-Effekt.
Also,
die erfinden sich pausenlos neu und wieder, ohne dabei aber irgendwie alt und abgedroschen zu werden. Und eines der Hefte oder eines der stärksten Hefte ist dann auch, als dann ein Raumschiff.
Okay, warte mal, ich muss jetzt mal ganz kurz, du hast jetzt gerade so viele Sachen angesprochen, ich muss jetzt mal irgendwann reinhaken,
ja,
weil sonst vergesse ich alle Sachen. Also einmal, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber jetzt muss ich doch mal kurz, und
jetzt
zwar.
Jetzt wird's hier zu viel.
Also, genau, weil sonst vergesse ich alle meine Sachen, die ich noch hier sagen wollte. Einmal zu den Zeichnungen noch, weil du gesagt hattest, dass die auch Awards und sonst was, da wollte ich noch sagen, dass ja bei Zeichnungen auch immer sehr, also es geht ja nicht nur darum, um die Qualität der Zeichnung, sondern auch, wie man zum Beispiel durch das Buch dann geführt wird und ob man die Geschichte halt, ob die dadurch gut getragen wird, ne? Also, dass man alles versteht. Also da gibt es zum Beispiel, es ist halt sehr, also ziemlich im Raster gehalten und so, also auch von der Umsetzung sehr klassisch, aber das unterstreicht natürlich dann auch, oder es hilft natürlich auch gut, bei so einer recht komplexen Geschichte dann einfach sozusagen durch die Geschichte geführt zu werden und den Inhalt zu verstehen. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Also in der Hinsicht ist natürlich sehr, sehr gut gemacht, weil der Zeichner hat ja natürlich auch immer so ein bisschen was wie so ein Regisseur oder mindestens Kameramann dann auch noch, dass dass man es einfach so versteht oder Schnitt oder sowas. Das wollte ich dazu.
Auch das Lettering, du hast schon recht, also diese visuelle Führung, die ist grandios und auch dann so, wie dann Emotionen dargestellt werden. Es gibt, ich glaube, ganz am Anfang innerhalb der ersten 2 Trade Paperbacks eine Szene, wo die Schwester von Yorick, also er hatte noch einen Vater, der ist gestorben, die Mutter und alle Frauen leben noch, er hat eine Verlobte, also naja, verlobt, das ist ein bisschen interessant, also Beth, die zurzeit in Australien ist, mit der er am Anfang telefoniert, mit der er sich verloben will und dann kommt was in die Quere, also er erfährt die Antwort nie, Also zumindest, ne? Ja, am Anfang.
Ganz schön krass, ja.
Und dann seine Schwester, wir hatten schon gesagt, Hero, die auch dieser Held ist, die also die bessere, die zielstrebigere ist. Und da kommt eine ganz, am Anfang, also sie schließt sich, das ist jetzt kein großer Spoiler, das ist ganz am Anfang, diesen Amazonen an und wird dann von dieser Anführerin, die auch grandios, auch grafisch gut umgesetzt worden ist, das ist so diese, kennt glaube ich jeder von uns, diese gut aussehende, lange blonde Haare, jetzt mal unabhängig vom Äußeren, aber halt so dieses charismatische Frauenfigur, die nicht nur gut aussieht, sondern auch noch extrem clever ist und in dem Fall halt aber auch durch ihre radikalen Ansichten extrem gefährlich ist als Führer dieser Amazonen. Mhm. Und sie setzt der Schwester von Yorick, also Hero, so die Pistole sprichwörtlich auf die Brust und sagt, hier, du musst jetzt sie, die eine Frau, die sie gefangen hatten, umbringen, ansonsten kannst du dir die Pistole selber an den Kopf stellen, setzen. Und ja. Und dann handelt Hero so und so, ich lasse es mal offen.
Ja genau, erzähl nicht zu viel, genau.
Und das ist dann so eine beeindruckende Szene und dann sieht man auch diese Mimik. Wir hatten ja gesagt, das ist jetzt nicht so ausgefeilt bis zum geht nicht mehr, aber trotzdem so kraftvoll, so emotional und das ist durch das Buch hinweg. Also ich kann mich erinnern, so beim ersten Mal lesen.
Man kann sich viel reindenken
in genau.
Die Zeichnung sozusagen. Ne? Man erschafft dadurch seine eigenen Charaktere vielleicht auch so ein bisschen was und auch gerade durch die Cover vielleicht, weil da sind die Charaktere ja auch oft nochmal in schöner sozusagen und dann kann man sich das sozusagen so ein bisschen dazu denken.
Die Cover sind sowieso, also das ist, wie gesagt, da könnte jedes Einzelne könnte ein fantastisches Gemälde sein. Also wie gesagt, ich würde wenn einer das kennt, dann einfach mal mir Bescheid geben, immer kaufen. Ich finde, jedes Einzelne ist so ein, würde ich mir, wenn ich mir ein Bibliothekszimmer einrichten würde, nur mit diesen Covern. Ich finde die so ausdrucksstark, so genial. Also alles wirkt so ein bisschen auch so stellenweise so wie alte Meister auf dieser Absolut-Edition, die ich habe, ist das Cover drauf, ich weiß gar nicht, zu welchem Heft das gehört, wo man dieses Kapuzineräffchen auf seiner Schulter stehen hat, so Rottöne im Hintergrund, so leicht wie entweder Abendrot, Morgenrot oder so ein brennendes Inferno und er so in diesem Umhang mit der Gasmaske, wo man ihn eigentlich gar nicht sieht und das ist so ausdrucksstark und du siehst jeden Pinselstrich, du hast so das Gefühl, du siehst das Relief der Farbe auf diesem Cover und im Hintergrund dann auch so Militärhubschrauber, die rumfliegen, aber alles in allem ist diese Kombination nachher auch, ich glaube bei dieser englischen Variante, diesen Trade Paperbacks, da war ja auch immer nur ein Bruchteil dieser einzelnen Cover, zumindest vorne drauf zu sehen, weil der Rest war halt so weiß und ich glaube in den Heften war nachher aber dann jedes Einzelne dann so als Trenner auch nochmal zu sehen, aber das könnte man groß machen, groß ziehen und wirklich, ich mag jedes Einzelne und ich mag diese Geschichte immer noch und ich war wirklich überrascht, wie sehr ich sie noch mag, weil es hat ja immer was, habe ich etwas schon mal gelesen, liest man es dann nochmal und ich finde auch diesen...
Ja, nochmal die Zeit aufbringen, ne? Weil es ist halt auch einfach eine lange Story, dass man noch wirklich nochmal, weil es so viele andere coole Sachen auch gibt, nochmal wirklich sich das anguckt. Eine Sache, die ich jetzt nochmal kurz ergänzen wollte, weil du ja nochmal gesagt hattest, was ist jetzt das, was das so besonders macht und du hattest ja jetzt auch gemeint, dass es schnell vorangeht und ich hatte schon mal so angedeutet, dass ich halt auch so ein bisschen, ja, dass es halt einfach so ein bisschen funktioniert wie diese modernen amerikanischen Serien. Also wir sind halt einfach immer sehr, sehr clever, wird hier mit Cliffhangern halt gearbeitet. Also das war wirklich auch so mit das erste Comic, was ich gelesen hatte, wo man dieses Gefühl hatte, dass es halt so wie sage ich mal, seit dieser Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones.
Lost.
Natürlich Lost, stimmt.
Also hat das ja Frankie so wohl auch dafür geschrieben, einzelne Serien oder Folgen.
Ja, stimmt, richtig. Und nach diesem Prinzip funktioniert es halt auch ein bisschen, deswegen auch so schnell und du hattest es ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet und was wirklich mit einer der coolsten Cliffhanger ist, ohne dass man jetzt zu viel verrät, also es gibt halt keine Männer mehr auf der Erde, aber im All ist halt noch diese eine Raumfähre unterwegs und diese wird bald landen und so eine Cliffhanger sind da einfach drin, ne? Wo man dann hört so, krass, es gibt eine Raumfähre und dann ist natürlich jetzt die große Frage, was ist da und so, ne? Und dann gibt es halt ja, also noch ganz viele andere Sachen und auf die wir leider nicht so eingehen oder besser nicht so eingehen. Also insgesamt wirklich eine sehr, sehr komplexe Geschichte, wie ich finde, mit sehr viel Tiefgang. Und halt auch witzig und was wir jetzt auch schon ja ein, zwei Mal angedeutet haben, dass in diesen Gesprächen auch immer so ganz interessante Anekdoten beziehungsweise Fakten irgendwie eingebunden werden. Also gerade dieser Yorick ist halt auch so ein totaler Nerd und dann, weiß ich nicht, wird irgendwas zitiert von... ja, Indiana Jones oder Star Wars oder was auch immer oder so. Und es fängt auch so an, dass man dann irgendwie gleich erfährt, ja, Elvis hat einen Zwillingsbruder gehabt oder so, ne? Und das sind halt so Sachen, so was. Okay, der kam dann zwar irgendwie bei der Geburt direkt um, aber dann werden halt so eine Fragen aufgeworfen und auch so ein bisschen Was-wäre-wenn-Geschichten oder so. Und was du schon gesagt hättest, Ampersand, weißt du, das heißt ja halt, das ist dieses Unzeichen, aber sowas wusste man halt vorher auch nicht unbedingt. Und also auch, dass man irgendwie das Gefühl hat, man lernt da so ein bisschen vielleicht auch unwichtige, aber irgendwie doch so ganz, ganz coole Fakten irgendwie noch und die halt auch einfach die Welt noch lebendiger machen, oder?
Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, es gab, wenn man jetzt mal sachte an das Ende von dieser Serie da herangeht, ich muss sagen, emotional war das sicherlich eines der bewegendsten Bücher, wo man sich bis zum Schluss nicht vorstellen konnte, wie kann man so eine Serie zum Ende bringen? Man kann es natürlich ganz banal, entweder der Mann stirbt oder er findet eine Frau oder findet die Frau oder er wird irgendwie gefangen genommen als Klon, als Spermabank quasi, als lebende Spermabank irgendwie. Und eine ganze Menge Sachen, die da möglich sind, aber die Lösung oder das Ende ist, ich muss sagen, hat ja dann, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, du hast es ja nochmal jetzt gelesen, extra für den Podcast, ja. Ist, glaube ich, auch so, dass es dann so ein Ende hat und dann kommt, glaube ich, nochmal 2-3 Seiten, die einen emotional, also mich damals, glaube ich, nochmal so aufwühlen. Also, wo man
ja,
sagt,
2-3 Seiten ist gut.
Das ja, hast, also nochmal also so
es ist eher, nee, es sind eher wirklich nochmal 2-3 Hefte oder so. Also es ist 2-3 US-Hefte, sag ich mal. Das ist wirklich, genau, das Ende ist wirklich, ja, wie soll ich sagen, also es wird eigentlich im Comic, glaube ich, schon irgendwann mal angesprochen, dass ja so ein, was kann das Ende hier sein oder so, wie kann es zu Ende gehen? Das kann ja eigentlich nur enttäuschen, sozusagen, die Lösung. Und das ist eigentlich auch ganz clever, dass wir das so andeuten, weil, ja, wie soll ich sagen, das ist, ja, also ein bisschen wird es vielleicht auch schon während der Hefte angedeutet, aber so ganz weiß man es natürlich nicht und es ist auf jeden Fall, wie du schon meintest, also wirklich ein würdiges Ende für so einen extremen Ritt so. Und so ist es halt auch, dass wirklich mehrere Hefte nach dem eigentlichen Ende dann noch so danach so ein bisschen spielen und auch dort nochmal in der Zeit so ein bisschen hin und her gesprungen wird. Das hat mich ehrlich gesagt fast so ein bisschen an Herr der Ringe erinnert. Also der dritte Teil, der wollte ja dann auch irgendwie gar nicht so richtig enden, aber das ist auch irgendwie cool, weil man nochmal ein bisschen erfährt, wie die Welt dann, sage ich mal, also jetzt, wie gesagt, ich deute nur ein bisschen was an, aber sag nicht wirklich was. Also wie das danach halt weitergeht, wie die Charaktere sich weiterentwickeln und so. Und das ist halt einfach bei so einem, ja, bei so, du hast es ja gerade gesagt, ungefähr 1500 Seiten oder so vielleicht. Es ist einfach cool, dass man dem Ganzen wirklich auch ein bisschen Zeit lässt am Ende, finde ich.
Und aber auch, ja, wie gesagt, nicht kitschig wird am Ende, nicht irgendwie so, man sagt, oh Gott, also hätte man es vielleicht lieber früher beenden lassen, so beenden
auf
sollen.
Auf keinen Fall.
Sondern wirklich so ein ganzes Ergebnis. Ich glaube, ich hatte zwischendrin irgendwann mal vielleicht mal, es gibt natürlich immer mal ein paar Hefte, vielleicht die ein bisschen, wo du sagst, ah, die sind ein bisschen schwächer oder das interessiert mich jetzt ein bisschen weniger, aber es ist so auf diesen ganzen Run, also diese ganze Serie betrachtet, wirklich minimale, kleine Aspekte, wo man sagt, da ist vielleicht mal jetzt nicht so ganz der Pfad oder man war an dem Tag vielleicht auch nicht in Form, das weiß ich nicht, werde ich dann am Ende nochmal sagen, vielleicht in irgendeinem nächsten Hunting Down Podcast, wenn ich es nochmal alles gelesen habe, ob das jetzt nur so die Erinnerung war, aber ich muss sagen, es ist einer der besten, einer der besten Comicserien und Brian K. Vaughan ist einer der besten Comic-Autoren, die es gibt. Er hatte danach ganz viel gemacht und Why the Last Man war ja auch ein Grund dafür, dass ich nachher mir alle Publikationen, die Brian K. Vaughan so rausgebracht hat, gekauft habe, weil ich einfach von dieser Geschichte so fasziniert und so begeistert war.
Ja, also dem kann ich mich nur anschließen. Es war natürlich jetzt eine ganze Menge Superlative, aber auch für mich eines der besten Comics überhaupt. Also wenn man von Wertung sprechen will, hier auf jeden Fall eine 10 von 10. Wobei halt, wie gesagt, die Zeichnungen für mich eher sowas wie eine 5 bis 6 von 10 vielleicht sind. Also und trotzdem halt das Gesamtwerk einfach über jeden Zweifel erhaben ist, meiner Meinung nach. Ja, schön nochmal das gelesen zu haben und wirklich an jeden echten Comic-Fan sozusagen nochmal eine krasse Empfehlung. Ich habe hier gerade nochmal gefunden, fand ich ganz witzig, so beim ersten Band, also jedenfalls beim deutschen Band, sind hinten nochmal so ein paar kleine so Fakten, sage ich mal, willkommen in der entmannten Welt. Also was würde passieren, wenn 48% der Erdbevölkerung auf einmal sterben, also 2,9 Milliarden Männer. Und dann steht dann hier zum Beispiel, die Geschäftsführer von 495 der 500 größten größten Wirtschaftsunternehmen sind tot. Also das ist schon krass, weil die Frauen da einfach führungspositionenmäßig nicht so eine Rolle spielen. Also vielleicht hat sich das jetzt auch schon wieder ein bisschen geändert. Das ist ja so eine Art Quote, glaube ich, eingeführt worden zum Teil.
Aber ist bei mir auch mit drin. Und dann hier 95% aller Luftfahrtpiloten sind halt auch Männer gewesen. Also einfach so dieser...
Lastwagenfahrer, Schiffskapitäne. Dann 99% aller Landbesitzer der Welt auch. Ne? Und lustigerweise auch 92% aller Gewaltverbrecher. Ne? Und ja, und wie wir schon angedeutet haben, 85% aller Regierungsmitglieder. Auch cool, 100% aller katholischen Priester. Ne?
Muslime, oder, Imane, Orthodoxe, ja. Jewish, also Rabbis. Also Jewish, genau. Orthodoxe, Rabbis.
Also was passiert mit den Kirchen? Und
die lösen sich quasi in Luft auf.
Religion, ne?
Also einfach durch den Tod.
Nee, 99% aller Mechaniker, Elektriker, Bauarbeiter. Also wie auch immer, hier sind ist einfach ein cooles Gedankenspiel. Ich hatte mal von jemandem gehört, dem ich davon erzählt habe, dass es einen Film gibt, der fast genauso ist. Also anscheinend gibt es diese Idee schon. Das ist, glaube ich, ein älterer Film. Ich weiß nicht, ob auch alle Männer oder ob alle Frauen sterben oder irgendwie sowas gibt es wohl schon. Insofern eigentlich vielleicht nicht so wirklich original seine Idee oder was auch immer, aber eine ganz, ganz tolle Umsetzung. Und genau, was ich auch noch dazu sagen wollte, auch ein super Ding, um das Leuten weiter zu empfehlen, die vielleicht sonst nicht so viele Comics lesen. Also ich habe das ein paar Leuten empfohlen und eigentlich fast alle davon sind wirklich da kleben geblieben an dem Ding und haben es dann direkt auch anderen weiterempfohlen, die auch wiederum kleben geblieben sind. Also weil es halt einfach eine ja so beeindruckende, coole Geschichte ist. Ja, wobei ich auch nochmal ganz kurz, du hattest gesagt, vielleicht ist nicht alles so 100%. Und das ist vielleicht auch, wie du schon so mal gemutmaßt hast, so von wegen, dass du nicht sicher bist, ob die von vornherein wussten, wie lang das wird. Und das stimmt schon, dass man in so der Mitte oder so ungefähr vielleicht das Gefühl hat, dass sich einiges dann wiederholt oder so oder also nicht unbedingt neue Aspekte aufgegriffen werden. Und vielleicht war das wirklich so eine Phase, wo man dachte, ah komm, hier können wir noch ein bisschen länger machen. Ich habe noch ein paar coole Ideen, aber es ist auf keinen Fall schlecht. Aber das ist so, vielleicht gibt es so ein, zwei Punkte, wo man denkt so, jetzt hätte man es auch ein bisschen kürzer erzählen können.
Der Veröffentlichungszyklus ist, glaube ich, hinten raus dann auch, also die letzten, weiß ich aber nicht, ob das einfach nochmal Marketingtechnik eine Sache war. Ich glaube, die letzten 5 Hefte oder so, also 56 bis 60, ja, die sind dann auch nur zweimonatlich erschienen, also im Rhythmus von 2 Monaten. Früher war es halt also wirklich ein Heft, das Monat für Monat rausgekommen ist. Und also wie gesagt, ich glaube, das ist einer der wenigen Bücher, wo es sich lohnt, auch mehrere Ausgaben zu haben. Ich überlege immer mal, hatte ich immer mal überlegt, aber das ist halt auch momentan ganz schön finanzieller Wert, weil das Heft auch, also diese Bücher halt so unheimlich begehrt sind, mir das nochmal irgendwie als Heft, also wirklich kleines also Heftchen, da mal nach und nach so zuzulegen. Also das, ich weiß nicht, das hat einfach einen gewissen Reiz und ich muss sagen, jetzt wie gesagt, nach der Lektüre und der fortführenden Lektüre und auch wenn wir den Podcast jetzt schon aufgenommen haben, ich bleib halt dran. Das ist halt irgendwie eine Geschichte, da fängst du einmal an und legst sie nicht mehr aus den Händen. Also es hat seine ganz eigenen Reiz, seine ganz eigene Faszination, seine ganz eigene Sogwirkung und es liest sich halt auch wirklich gut. Es ist, also so Bild-Textanteil ist halt so ein Sog, der da entfaltet wird, der einfach grandios ist. Und gerade dadurch, dass du halt immer wieder, also nicht so Jorik die ganze Zeit mehr oder weniger so auf den Füßen verfolgst, sondern halt auch mal so andere Schauplätze siehst und dann so dieser, siehst, dass sich dann so, ja, wie sagen wir so, Verschwörungen so gegen ihn entspinnen oder irgendwie so, es gibt ja da so Attentatsversuche auf ihn, man versucht ihn dann halt zu bekommen und dann wird, wie du schon auch gesagt hattest, nach dieser Raumkapsel im Weltraum da, dieses Moment. Und das sind einfach ganz starke Dinge, wo man sich, also dann auch beim Lesen, bei mir war es so beim ersten Mal lesen mit dieser Raumkapsel auch gerade, dachte ich mir, Mensch, siehst du, an die hast du gar nicht gedacht. Wenn es jetzt ein Virus auf der Erde war, was ist mit den Leuten da oben? Und was passiert da nun? Und das greift halt auf und löst es wirklich grandios. Ich werde es auch nochmal entsprechend verlinken, alle möglichen Ausgaben. Ich hatte ja damals schon, da gab es auch, es gibt ja, also zumindest, das ist das Schade, da ist der deutsche Markt wahrscheinlich auch zu klein, deswegen wird es das nicht so geben, vermutlich. Es gab damals schon so eine Why the Last Man Deluxe Edition, da waren dann ein paar mehr Hefte drin. Hatte ich in Anführungszeichen zum Glück nicht gekauft. Habe mir, wie gesagt, jetzt diese Absolut-Edition gekauft, wobei die auch in dem Veröffentlichungszyklus, ich glaube, der Why the Last Man Absolut, erste Band, der kam 2000, also im Jahresrhythmus 2015 raus und der zweite Band kommt erst diesen Jahres raus. Aber die Trade Paperbacks kriegt ihr auf Deutsch und auf Englisch, wenn ihr Glück habt, vielleicht auch auf eBay irgendwo im großen Bündel alle zusammen, wobei ich glaube, dann auch nicht viel günstiger, weil die haben einfach noch so einen relativ hohen Marktwert. Lohnt sich auf alle Fälle. Ist wirklich gewinnbringend. Ich hatte ja auch angefangen mit einem Heft und dachte mir, ja, guck's mal rein, liest mal rein, was das in Anführungszeichen für Mist ist. Ja, und dann war ich so und so viel Euro ärmer. Wir rechnen es gar nicht aus, wie viel am Ende das ganze Ding gekostet hat. So, Helge, hast du noch irgendwas, irgendeinen Gedanken, die du zu Why the Last Man?
Ja, gibt schon noch ein bisschen was. Also eine Sache noch, mir ist bloß nochmal aufgefallen, also ich hatte ja jetzt nochmal für den Podcast nochmal das erste, zweite Trade Paper und das vorletzte und letzte. Und irgendwie im letzten Buch, das hatte mich dann so ein bisschen gewundert, beginnt einfach auf einmal so eine ganz andere, so wie so eine Side-Story nochmal. Das ist auch wie so ein bisschen, so ein bisschen Zeit schinden oder noch ein bisschen was reinklemmen vielleicht. Also es war da auf einmal noch so eine andere Geschichte, die sich dann aber auch so ein bisschen mit der Hauptgeschichte verbunden hat. Also es ist mir einfach nochmal so aufgefallen, das hatte ich schon fast wieder vergessen, dass da nochmal so ein bisschen was anderes war. Aber das eigentlich hätte man es jetzt auch nicht erwähnen müssen. Also wie gesagt, Daumen auf jeden Fall, Doppeldaumen hoch, 3 Daumen hoch, wie auch immer, 4 Daumen. So viele wir haben, irgendwie cooles Ding.
Ich hoffe, ihr seid überzeugt. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann ist das eine echte, man könnte sagen fast Bildungslücke, Kulturlücke. Schaut euch mal an, wie gesagt, ihr kriegt ja den ersten Band, müsstet ihr eigentlich. Also auf Deutsch kostet der, was haben wir gesagt, 14,99 € der erste Band. Der, weiß ich gar nicht, die anderen, ich glaube, die Englisch nehmen sich auch nicht so viel. Also guckt einfach mal, lohnt sich auf alle Fälle. So, das soll es dann auch gewesen sein, die 200. Ausgabe von Comic Review ist im Kasten. Hätte ich auch nicht gedacht,
dass Jubiläum.
Dass es so lange dann sich doch hält und dass man dann auch diese Faszination hat. Manchmal hat man ja so Hobbys, weißt du, und die entschwinden dann wieder, aber irgendwie das Medium Comic ist ungebrochen und es liegt aber auch an dieser wahnsinnigen Vielfalt, an dieser Möglichkeit, immer was Neues zu entdecken. Aber ich muss auch fairerweise sagen, so ein zweites Why the Last Man, mit Ausnahme vielleicht so die ersten 20 Bände von The Walking Dead, ist mir noch nicht untergekommen wieder. Wo ich sage, das hat diese gleiche Magie, diese gleiche Faszination, aber vielleicht ist es auch so dieses Medium an sich, wenn man da neu eingesteigt hat, halt so dieses erste große Buch oder den ersten großen Run wieder so eine ganz eigene Faszination. Oder hast du noch irgendwas, wo du sagst,
das ist gestellt? Ich fand ja, also so ein bisschen, genau, so ein bisschen hat mich Winterwelt so ein bisschen daran erinnert. Das ist so auch so ein ähnlicher Erzählstil, auch mit relativ viel so Tiefe und coolen Charakteren.
Wobei also, der aber, nicht so komplex war. Ich meine, jetzt genau. Wirklich so länger, es gibt immer vereinzelt Bücher. Ich hatte es ja schon gesagt, ganz am Anfang jetzt ja dieses die Überlebende, was natürlich dann ein Mann in dem Fall und dort ist es eine Frau schon irgendwie Parallelen aufwirft. Ich weiß gar nicht, wer zuerst da war. Wäre mal interessant zu gucken, weil das ist glaube ich auch ein französisches, etwas älteres Buch, ob vielleicht Brian K. Vaughan sogar dieses französische Comic vorher gelesen hat und dann quasi seine eigene Adaption draus gemacht hat, aber dann trotzdem, selbst wenn, ungelogen, die bessere doch irgendwie schon,
ja,
kann man schon so sagen. Fall. Nee, also, grandioses Buch, wir loben es noch einfach mal, ihr wisst ja noch nicht, wie gut das eigentlich ist und
11 von 10 Punkten,
wie gesagt. 11 mindestens, ja, wenn nicht noch mehr, Doppelpunktzahl, 2 mal 10, keine Ahnung, vielleicht führen wir einfach mal, oder 13 Punkte, das ist so eine magische, komische Zahl. So, das soll es auch gewesen sein, die 200. Ausgabe von Comic Review ist im Kasten und mal sehen, was wir dann bei der 300. Folge machen, Helge, aber das dauert dann bestimmt noch 2 Jahre.
Insofern bleibt Daniel treu.
Können wir uns ein bisschen Zeit lassen. So, In diesem Sinne.
Ja, nochmal danke auch von mir, dass du so cool viele schöne Folgen gemacht hast. Ich höre die auch immer gerne. Manchmal muss ich dabei sein, das höre ich dann nicht so gerne.
Was, da muss ich dabei sein?
darf ich.
Ach du. Genau. Na gut, so, das soll es dann aber gewesen sein.
Herzlichen
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, 200 Jahre, ach nee, irgendwas anderes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, bis bald.
Without lies about Santa Claus, gift giving can be so fun. Without becoming buying thrones, stories about virgin birth, stories taken word for word from books that have been translated too many times to count, are just stories to me. So please Christmas, please just skip to a happy new year. Please don't wish me a Merry Christmas, though I hope yours is filled with love and cheer. Yes, I am an atheist and you can call me a Scrooge, 'cause I'm a fan of reason. Don't partake in religious celebrations, but I do like to have fun, and I am up for friendly hugs. Just please respect this one request from me. Please don't wish me a Merry Christmas. Oh, please just skip to a Happy New Year. Oh, please don't wish me a Merry Christmas. drink down some vegan nog without the egg but extra rum. I'll have a green and red cookie because I love eating sweets. A sled ride sounds exciting, and let's build a snow person. Together we can have some secular fun. If you please, don't wish me a Merry Christmas.
Oh, oh please,
just skip to a Happy New Year. Oh, no, please, don't wish me a Merry Christmas.
Oh, oh,
though I hope yours is filled with love and cheer. To those who don't believe, to those who are unsure, please know you're not alone. No, you aren't. Just because we don't congregate or have our own holiday doesn't mean we can't have fun while being true to ourselves. Please don't wish us a Merry Christmas.
Please
just skip to a Happy New Year. Please don't wish us a Merry Christmas. Though we hope yours is filled with love and cheer. Please